HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Elsa, die Vergangenheit ist anders, als du denkst. Du musst die Wahrheit herausfinden. Durchquere den verzauberten Wald.
Wenn Sie in den vergangenen 6 Jahren noch nie etwas von Elsa gehört haben, tja, dann haben Sie wahrscheinlich keine Kinder zu Hause oder gehen der großen Disney-Werbemaschine geschickt aus dem Weg.
Ich höre immer diese Stimme.
Stimme? Was meinst du?
Alle miteinander stürzen sich in ein Abenteuer, das einen tatsächlich sprachlos vor Begeisterung und teilweise sprachlos vor Witz zurücklässt.
Anna? Elsa? Christoph? Sven? Hildegard?
Ich kenne nicht meine Hildegard!
Es gelingt ja selten, dass ein zweiter Teil besser ist als der erste. Mein persönlicher Geschmack ist, tatsächlich ist der zweite Teil noch besser als der erste.
Ich glaube fest an dich, Elsa. Egal, was passiert. Wenn jemand Arendelle retten kann, dann du.
Saucool statt zuckersüß, die Eiskönigin kommt, so haben wir den Tag heute überschrieben. Vielleicht ist es Ihnen ja tatsächlich gelungen, bisher eisköniginnenfrei durch die Welt zu gehen. Vielleicht haben Sie Elsa und Anna noch nicht kennengelernt. Das wäre fast ein bisschen schade, das werden Sie in dieser Sendung erfahren, denn Elsa und Anna sind anders als die üblichen Disney-Figuren. Und Sie werden vermutlich ohnehin nicht mehr lange ohne Eisköniginnen-Einblicke bleiben, denn Disney hat eine Fortsetzung des Mega-Erfolgfilms von 2013 geschafft. Frozen 2, Eiskönigin 2, startet diese Woche in deutschen Kinos und soll sogar noch besser sein als der Vorgänger, Habe Kerkeling hat es gerade gesagt. Nur musikalisch hinkt Teil 2 wohl hinterher, denn an den Ohrwurm Let It Go kommt nichts heran. Dieses Lied war es, das Rainer Dachselt aufhorchen ließ, denn seine Tochter hat mit diesem Song Elsa in die Familie gebracht. Bis dahin gab es im Hause Dachselt andere Klänge.
Welt ist fantastisch, es gibt viel zu sehen.
So klang das vorher, wenn ich mit meiner 4-Jährigen Videos geschaut habe. Maus und Elefant, Kinderlieder und jetzt vielleicht Peppa Wutz. Nein, Papa, können wir nicht mal Anna und Elsa gucken? Fragt sie eines Tages. Was? Anna und Elsa, sagt sie. Unterton, das muss man doch kennen. Und ich mache es wie immer, wenn Cousins, Kindergartenfreundinnen und ähnliche Peergroups unser Repertoire bereichern. Ich suche das mal bei YouTube. Yakari, PJ Masks und heute eben Anna und Elsa. Aha, Musik.
Der Schnee glänzt weiß auf den Bergen heute Nacht. Keine Spuren sind zu sehen.
Ein Trickfilm-Mädchen singt eine dramatische Ballade. Dabei baut sie offenbar mit magischen Kräften einen fantastischen Palast aus Eis und Schnee. Rehaugen, Glitzerkleid, geht das jetzt schon los mit den Prinzessinnen, denke ich, während meine Tochter fasziniert zusieht und zuhört, wie das Mädchen der Welt seine musikalische Unabhängigkeitserklärung entgegenschleudert.
Ich lass los, lass jetzt los, die Kraft, sie ist grenzenlos.
Das ist Elsa, sagt meine Tochter. Wie sehr sie beeindruckt ist, merke ich in den nächsten Tagen. Immer wieder schauen wir Anna und Elsa. Das traurige Lied von der kleinen Schwester Anna, die vor Elsas verschlossener Tür steht.
Willst du einen Schneemann bauen? Los, komm und spiel mit mir.
Und ein lustiges von einem Schneemann, der vom Sommer träumt.
Sommerwind, hüpf auf der Wiese wie ein Kind. Und ich will tun, was...
Und immer wieder...
Ich lass los, lass jetzt los, nun will...
Und nochmal. Und wenn es nicht zu spät ist, nochmal und nochmal. Meine Tochter singt es bald mit, möchte dann eine CD haben. Und wenn die läuft, dann singt sie nicht nur mit, sondern geht wie Elsa auf ihrer magischen Eistreppe auf und ab und schleudert mit souveränen Handbewegungen unsichtbare Eiskristalle in die Luft. Mit heiligem Ernst. Störungen oder auch nur Bemerkungen sind ihr sehr unangenehm.
Lass sie nicht rein, lass sie nicht sehen, wie du...
Manchmal läuft auch die vor allem textlich sehr viel bessere englische Originalfassung Let It Go. Aber auch da spielt meine Tochter mit, mittlerweile im ersehnten blauen Elsa-Kostüm. Und verfolgt von ihrer ebenfalls begeisterten 2-jährigen Schwester, die den Chorus mitsingt. Let it go, let it go.
Let it go.
Wir haben natürlich inzwischen den ganzen Film gesehen und wissen, dass Anna und Elsa trotz der niedlichen Gesichter keine Klischee-Prinzessinnen sind. Wir haben über die Geschichte mit unserer Tochter gesprochen und gestaunt, wie detailliert eine Vierjährige an der gar nicht so simplen Story Anteil nimmt. Über Let It Go haben wir allerdings nicht viel gesprochen. Da geht es um Unabhängigkeit. Es geht darum, das zu tun, was man kann, ohne ständig von Fremden und eigenen Bedenken eingeschränkt zu werden. Das versteht man auch mit 4. Und da vielleicht gerade am besten.
Let it go. Die Geschichte in super Kurzfassung. Zwei Königstöchter, Anna und Elsa, verlieren ihre Eltern. Die eine ist mit magischen Kräften ausgestattet. Sie kann eisigen Winter über alles legen. Und das ist eine durchaus zerstörerische Kraft. Die andere, Anna, ist von dieser Kraft bedroht. Sie ist neugierig, lustig und sehr sozial. Stark sind die beiden Schwestern vor allem zusammen. Und dann gibt es noch einen Waldläufer und den knuffigen Schneekönig Olaf, der in der deutschen Fassung von Harpe Kerkeling gesprochen wird, sowohl in Teil 1 als auch in Teil 2. Das trägt sicher auch zu der Beliebtheit bei den Jungs bei. Disney ist es gelungen, die Mädchen anders anzusprechen. Das große Wort Selbstermächtigung wird da immer wieder genannt. Und trotzdem sind die Figuren in rosa und türkis gewandete Prinzessinnen mit perfekt geflochtenen Zöpfen, riesigen Augen und Wespentalien. Beatrice Frasel forscht an der Universität Wien zum Animationsfilm aus der Sicht der Genderforschung. Animationsfilm queer feministisch gelesen. Schönen guten Abend, Frau Frasel. Frau Frasel? Jetzt ist sie nicht am Apparat. Eigentlich ist das eine Handyverbindung nach Österreich. Na, wie gesagt, in Wien forscht sie. Da hatten wir heute Mittag schon mal ein kleines Problem. Wir müssen vielleicht nochmal anwählen. Das wäre jetzt schade, wenn wir ihre Sichtweise auf den Animationsfilm nicht haben könnten. Denn es geht ja darum, dass diese beiden Mädchen, Anna und Elsa, ein bisschen anders sind, als wir das bisher gewohnt sind von den Disney-Figuren. Das ist unser Thema heute hier im Tag. Sau cool statt zuckersüß haben wir das überschrieben. Die Eiskönigin kommt und hoffentlich jetzt auch Beatrice Frasel an der Universität in Wien. Das dauert einen kleinen Moment, bis wir da vielleicht eine Verbindung haben. Noch lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Frau Frasel weiß, dass wir sie anrufen und sie wird wahrscheinlich auch gleich zur Verfügung stehen. Meine Kollegin.
Ja.
Frau Frasel, schön, dass wir Sie dran haben. Schönen guten Abend.
Hallo.
Manche feiern die Eiskönigin ja schon als Beitrag zum Feminismus, weil den Mädchen mal keine passive Rolle zugewiesen wird, in der sie verharren müssen, bis ein edler Prinz sie rettet. Sind wir da nicht längst schon drüber weg, auch bei Disney?
Naja, also ich glaube, dass man grundsätzlich sagen muss, dass Popkultur normalerweise eine sehr ambivalente Rolle hat, jetzt auch als feministische Sicht. Es gibt immer, und das ist auch in diesen Filmen so, Elemente, die traditionelle, stereotype Geschlechterrollen reproduzieren. Und dann gibt es eben bei aktuelleren diesen Filmen, wie zum Beispiel Frozen, noch ganz viele Elemente, die neuere Ideen von Prinzessinnen einbringen.
Manche sagen jetzt tatsächlich schon, Anna und Elsa in dieser Version der Eiskönigin sei schon profeministisch. Sehen Sie das auch so?
Mhm.
Tatsächlich? Und was heißt das, profeministisch sein?
Also ich würde sagen, dass vor allem diese Filme ab 2000 eher profeministisch sind. Wie gesagt, es gibt immer Ambivalenzen. Also zum Beispiel, das wurde ja in Beitrag davor angesprochen, also nach wie vor werden in diesen Prinzessinnen bestimmte Schönheitsideale reproduziert, wie zum Beispiel diese typische Barbie-Figur, die großen Augen, die perfekten Haare und so weiter. Gleichzeitig haben wir gerade bei Frozen aber auch eine Geschichte, die eben nicht auf eine heteroromantische Liebesgeschichte fokussiert, sondern auf eine platonische Beziehung zwischen zwei Schwestern. Und das ist was, was bei diesen nach 2000 öfter passiert, also bei Brave zum Beispiel auch. Das ist zwar ein Pixar-Disney-Film, aber da haben wir trotzdem auch, und damit hat es ein bisschen begonnen, auch diese neue Tradition, da haben wir die Beziehung zwischen einer Tochter und einer Mutter im Fokus.
Aha, also
und bei Frozen sind eben zwei Schwestern. Genau, das ist ein starker Kontrast zu, wenn man sich überlegt, bei Cinderella zum Beispiel, da also in früheren Disney-Filmen, Cinderella, Snow White, Sleeping Beauty, also dann wollte ich noch sagen, da war es meistens so, dass es eine gute und eine böse Frauenfigur gab und dass Frauen sehr als Antagonistinnen und als Gegenspielerinnen dargestellt wurden. Also es gab eine gute und eine böse Frau und die war dann auch mit bestimmten Attributen versehen. Also die junge Frau war immer die gute, die schöne und die alte Frau war immer die böse, die Macht hatte, sowohl in einem weltlichen Sinne als auch beispielsweise in einem übernatürlichen Sinne, weil sie zum Beispiel Hexe war. Und in Cinderella haben wir zum Beispiel diese Feindinnenschaft zwischen Cinderella selbst, also Aschenputtel und ihren Stiefschwestern. Und bei Frozen ist es halt genau das Gegenteil. Also da haben wir eine Geschichte von zwei Schwestern, die sozusagen zusammenfinden. Und die heteroromantische Liebesgeschichte, die früher in diesem Film ganz im Zentrum stand, ist zur Seite geschoben und nicht mehr so relevant. Mhm. Und es geht sogar weiter. Es wird sogar teilweise auch ein bisschen persifliert. Also wenn wir an den, wie gesagt, an den ersten Teil von Frozen denken, den zweiten habe ich noch nicht gesehen, der ist doch heute im Kino, aber an den ersten Teil, als Anna den Prinzen kennenlernt und sie dann gleich so ein Liebeslied singen und man gleich davon ausgeht, ja, das ist jetzt True Love, so wie Disney das früher immer dargestellt hat, also die Prinzessin lernt den Prinz kennen und sie sind sofort füreinander bestimmt und werden dann zwar getrennt im Laufe des Narrativs, aber zum Schluss kommen sie dann wieder zusammen und das ist sozusagen der Haupterzählschrank. Bei Frozen ist es so, dass sogar die Elsa sich schon ein bisschen früher lustig macht und zu Anna sagt, du kannst nicht einen Mann heiraten, den du gerade zum ersten Mal gesehen hast. Also auf Englisch sagt sie, you can't marry a man you just met. Das heißt, es werden dann sogar so alte, sehr patriarchale Erzähltraditionen, die sind persifliert in den näheren Filmen.
Macht man sich schon fast lustig über das, was früher war. Wie hat sich denn das überhaupt entwickelt bei den Prinzessinnen von Dornröschen oder Schneewittchen angefangen bis Elsa und Anna? Das ist ja ein weiter Weg.
Das ist ein sehr weiter Weg. Also wie Sie schon richtig gesagt haben, der erste Abendfilm, der Zeichentrickfilm war ja 1937 mit Schneewittchen. Es war damals aus vielen Gründen eine unglaubliche Revolution, auch auf filmtechnisch betrachtet. Und das war auch die erste Disney-Prinzessin. Und mit diesem Film hat auch so diese klassische Disney-Prinzessinnen-Musical-Tradition begonnen. Also ein Animationsfilm, der im Zentrum eine weibliche Hauptfigur hat, der gleichzeitig auch ein Musical ist, und wo es dann meistens um eine Liebesgeschichte geht. Das war Schneewittchen, dann kam Cinderella und dann eben Sleeping Beauty. Und das waren sozusagen drei Filme der ersten Phase. Die erste Phase, würde ich sagen, hört so auf mit 1966, also wenn Walt Disney stirbt. Mhm. Und da haben wir Disney-Prinzessinnen, die sehr häuslich sind, sehr fügsam, die sich sehr ihrem Schicksal ergeben, die hauptsächlich in häuslichen Settings gezeigt werden. Also bei Schneewittchen haben wir zum Beispiel diese junge Frau, die nur Fetzen und Lumpen trägt und irgendwie sehr viel Hausarbeit macht und das aber nie hinterfragt und sich dem sehr unterwirft eigentlich, obwohl sie ja eigentlich, sie ihr eigentlich die Möglichkeit hätte, anders zu leben, weil sie ja von sehr viel Reichtum umgeben ist, in gewisser Weise. Und das haben wir halt bei allen drei der Disney-Prinzessin in der ersten Phase auch sehr unterwürfige, sehr häusliche Prinzessinnen. Mhm, und dann gab es eine Phase, wo es eigentlich kaum Prinzessinnenfilme gab. Und da hat das Disney Corporation auch, also jetzt fast sozusagen in den Gurt gegangen. Und dann mit 1989 wurde dieser Erfolg der Disney Corporation wieder revitalisiert. Und zwar auch, indem man diese Disney-Prinzessinnen-Musicals wieder revitalisiert hat. Und das hat man gemacht mit Ariel, also The Little Mermaid, 1989.
Also da ist eine Riesenentwicklung drin. Leider haben wir nicht so eine gute Leitung erwischt und können nicht so gut folgen, aber wir haben verstanden, dass da eine Wahnsinnsentwicklung drin ist und dass wir da eine Menge lernen können. Beatrice Frasel forscht an der Universität Wien zum Animationsfilm aus einer feministischen Sicht. Inspiriert ist die Geschichte der Eiskönigin ja, die Disney jetzt ins Kino gebracht hat, von der Geschichte der Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Wirklich viel ist da nicht übrig geblieben vom Original, aber es ist doch noch gut, es zu kennen. Wenn man Andersen hört, dann merkt man, wie anders Geschichten heute erzählt werden. Die Geschwister Gerda und Kai sitzen im Winter am Fenster und schauen ins Schneetreiben. Und gerade hat ihnen die Großmutter etwas von der Schneekönigin erzählt. Und da kommt sie auch schon.
Am Abend, als der kleine Kai zu Hause und halb entkleidet war, kletterte er auf den Stuhl am Fenster und guckte durch das kleine Loch. Einige Schneeflocken fielen draußen, und eine derselben, die größte, blieb auf dem Rande des einen Blumenkastens liegen. Die Schneeflocke wuchs mehr und mehr und wurde zuletzt wie eine ganze Jungfrau, in den feinsten weißen Flor gekleidet, der aus Millionen sternartigen Flocken zusammengesetzt war. Sie war so schön und fein, aber von Eis, von blendendem, blinkendem Eise. Doch sie war lebendig, die Augen blitzten wie zwei klare Sterne, aber es war keine Ruhe oder Rast in ihnen. Sie nickte dem Fenster zu und winkte mit der Hand. Der kleine Knabe erschrak und sprang vom Stuhle herunter. Da war es, als ob draußen vor dem Fenster ein großer Vogel vorbeiflöge. Am nächsten Tage wurde es klarer Frost. Und dann kam das Frühjahr. Die Sonne schien, das Grün keimte hervor, die Schwalben bauten Nester, die Fenster wurden geöffnet und die kleinen Kinder saßen wieder in ihrem kleinen Garten, hoch oben in der Dachrinne über allen Stockwerken. Wie prachtvoll blühten die Rosen diesen Sommer. Das kleine Mädchen hatte einen Psalm gelernt, in welchem auch von Rosen die Rede war, und bei den Rosen dachte sie an ihre eigenen, und sie sang ihn dem kleinen Knaben vor, und er sang mit. Die Rosen, sie verblühen und verwehen. Wir werden das Christkindlein sehen. Kai und Gerda sahen in das Bilderbuch mit Tieren und Vögeln. Da war es, die Uhr schlug gerade 5 auf dem großen Kirchturme, als Kai sagte, »Au, es stach mich in das Herz und mir flog etwas in das Auge.«
Kai hat Splitter eines bösen Zauberspiegels in Herz und Auge bekommen. Wie es weitergeht, erfahren wir später. Jetzt geht's erstmal ins Kino. Das amerikanische Publikum kann Frozen 2 bereits seit gestern sehen. Bei uns ist morgen dann Kinostart. Unsere Korrespondentin in Los Angeles ist also im Vorteil. Katharina Wilhelm war für uns gucken.
Disney hat mit dem ersten Teil der Eiskönigin einen Meilenstein in Sachen Marketing hingelegt. Der Film orientiert sich sehr lose am Hans-Christian Andersen-Märchen Die Schneekönigin. Aber im Gegensatz zum düsteren Original ist die Königin keine Kinderdiebin, sondern fürchtet sich eher vor ihren magischen Kräften, die alles zu Eis gefrieren lassen. Wie schon im ersten Teil ist auch die Fortsetzung eine Geschichte, die die Beziehung der beiden Schwestern Elsa und Anna thematisiert.
Ich glaube fest an dich, Elsa. Egal, was passiert. Wenn jemand Arendelle retten kann, dann du.
Elsa, die Eiskönigin, wird von einer sonderbaren Stimme gerufen. Sie will ihre Vergangenheit erkunden und wissen, woher eigentlich ihre Superkräfte kommen. Ganz klar, das Abenteuer ruft auch wieder in Teil 2.
Ich höre immer diese Stimme.
Stimme? Was meinst du?
Ich fliege weg!
Der Ohrwurm aus diesem Film heißt Into the Unknown, was sich auf Deutsch nicht so schön mit Wo noch niemand war übersetzen lässt. Der Song ist essentiell für die Geschichte, erklärt die Komponistin Kristen Anderson Lopez bei der Frozen-Premiere.
In the first movie we wanted to expand the definition of true love.
Im ersten Teil ging es um die wahre Liebe, um Familie. Jetzt geht es eher darum, herauszufinden, was die Berufung eines Menschen ist und was wahre Macht ist.
And your true power.
Auch wenn lustige Nebencharaktere wie zum Beispiel Schneemann Olaf oder der leicht dusselige Christoph wieder mit dabei sind. Die Eiskönigin besticht vor allem durch das Geschwisterpaar Anna und Elsa, die eine Art Superheldinnen-Duo darstellen.
Nadie hat eine verführerische Macht. Ohne dich verliert sie sich vielleicht darin.
Tatsächlich kann man der Eiskönigin 2 durchaus zugutehalten, dass es sich hier um eine Empowerment-Geschichte für Mädchen handelt. Denn kein Mann muss die Prinzessinnen retten, das tun sie durchaus selbst. Apropos Empowerment. Dass die Prinzessinnen so etwas wie Hosen statt nur Kleider tragen, das war in den USA durchaus eine eigene Nachricht wert. Für Eltern, die sich nun fragen, was sie demnächst an Merchandise-Artikeln erwartet, also hier die Vorwarnung. Nicht nur blaue und pinke Kleider stehen wahrscheinlich auf der nächsten Karnevalswunschliste, sondern auch Elsa und Anna Hosen. Entkommen kann man dem wahrscheinlich nicht. Deswegen lassen Sie doch einfach los und begeben sich ins große Unbekannte.
Die Eiskönigin kommt. Es gab heute sogar die ersten Vorführungen schon in Deutschland. Das macht Disney manchmal bei so großen Blockbustern. Generell wird nichts dem Zufall überlassen. Die Vermarktung der Filme und ihrer Figuren, das war schon immer eine Spezialität von Disney. Und dabei verlässt sich der Konzern nicht nur auf den Erfolg an der Kinokasse. Man arbeitet auf mehreren Ebenen. Vor allem die Freizeitparks sind ein wichtiger Pfeiler des Gesamtkonzepts. Wer dort einer Elsa leibhaftig begegnet, der wird sich auch mindestens einen der Merchandise-Artikel zum Film kaufen, beziehungsweise seine Eltern dazu bringen. Jedes dritte kleine Mädchen, das in einem der Disney World Parks herumläuft, tut das derzeit in einem Elsa- oder Anna-Kostüm. Ulrich Sonnenschein, unser HR2-Filmexperte. Viele denken ja, Zeichentrickfilme, die sind unaufwendig herzustellen. Die Protagonisten kriegen ja auch keine Gage. Die Gewinne sind also üppig bei Disney. Stimmt das so?
Ganz und gar nicht. Diese Filme sind ungeheuer aufwendig. Man sollte sich mal die Zeit nehmen, den Abspann zu Ende anzugucken. Da sitzt man mit unter 10 Minuten im Kino und sieht die ganzen Menschen, die daran mitwirken. Und auch die Gage stimmt nicht so ganz, denn dort werden meist sehr berühmte Stimmen eingekauft, die dann diese Comichelden verkörpern und die kriegen sehr wohl ordentliches Geld dafür. Also diese Filme sind sehr, sehr teuer in der Produktion und müssen natürlich dieses Geld wieder einspielen. Das ist mitunter nicht so einfach und das führt dazu, dass eben eigentlich nur Großkonzerne solche aufwendigen Animationsfilme produzieren können. Das ist auch nicht einfacher geworden, als der Computer ins Spiel kam. Denn früher saßen Kohorten von Zeichnern an Tischen und haben Sekunde für Sekunde die Bewegungen gezeichnet und aufs Blatt gebracht. Das macht heute tatsächlich der Computer. Aber es ist nicht so, dass man auf den Knopf drückt und die Figur fängt an zu laufen. Auch da sind ganz schwierige Prozesse, die eben diese Bewegungen und die möglichst hohe Wirklichkeitsgetreue herstellen.
Nicht nur Disney verdient viel Geld, auch Marvel hat mit 20 Filmen jeweils 850 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Liegt das daran, dass die Filme so gut sind?
Das könnte man meinen. Ja, das ist, glaube ich, etwas, wo Tradition ins Spiel kommt. Bei Disney auch. Disney hat sich ganz stark auf Märchenfiguren konzentriert, also auf Figuren, die im Grunde jeder kannte und die dann neu belebt, neu ins Abenteuer geschickt. Das ist bei Marvel ähnlich. Da gibt es die Comics, die seit den 30er, 40er Jahren auf dem Markt sind, richtig berühmt in den 60er Jahren wurden, die dann sozusagen als Grundlage dieser Filmabenteuer zu stehen. Ja? Und Marvel hat ursprünglich seine Stoffe rausgegeben, hat die verkauft an freie Produzenten und dann haben Ang Lee zum Beispiel eine Hulk-Story gemacht, die mehr oder weniger intellektuell unterfüttert war, aber eben nicht diesem Comic-Geist entsprach. Und spätestens da hat Marvel gemerkt, dass sie die Stoffe behalten müssen, selber produzieren und haben ihr eigenes Filmuniversum geschaffen und können ganz zielgetreu nun Merchandising, Werbung, Film und Buch zum Film und Comic zum Film lancieren und damit eben die Gewinne maximieren. Das ist eine große Maschinerie, die eben nicht so einfach abläuft wie bei einem Fernsehproduktionsfilm zum Beispiel.
Dass das alles keine Selbstläufer sind, das merkt man auch, wenn man zum Beispiel auf die Konkurrenz von Batman schaut. Da funktioniert es ja nicht so gut.
Ja, das liegt zum einen daran, dass Batman in einem sehr begrenzten Universum spielt. Gotham City ist eine Gothic-Atmosphäre, dunkel, trübe, bedrohlich. Das ist schon mal nichts für kleine Kinder. Es ist kein Familienstoff. Und das sieht man auch, wenn man sich in diesem Batman-Universum bewegt. Es wiederholt sich sehr schnell. Die Stoffe wiederholen sich, die Gegner wiederholen sich. Da kommt dann die zweite Joker-Figur oder die dritte oder vierte. Man hat sozusagen ein begrenztes Sujet. Und dann ist es so, dass die Versuche, das neu zu beleben, also Batman gegen Superman antreten zu lassen, in der Filmwelt bei den Kritikern durchgefallen ist und beim Publikum. Und zwei so große Flops hintereinander kann sich auch ein Studio wie DC Extended Universe nicht leisten. Und das wird auch nicht mehr aufgefangen durch die Neuauflagen der Comics. Denn Superman und Batman Comics, die tragen sehr stark noch die Atmosphäre der Post-Zweite Weltkriegszeit. Und das kann man schwer aufwerten, wenn man in dem Printbereich bleibt. Im Film geht das noch, aber eben zwei Flops hintereinander sind dann schwierig zu verkraften.
Mhm. Gucken wir nochmal auf die Eisprinzessin, beziehungsweise Eiskönigin, ich will immer Eisprinzessin sagen, das liegt so nah. 1,3 Milliarden Dollar hat der allein im Kino eingespielt. Erst der Kinoerfolg und dann die Verwertung im Freizeitpark bei Disney. Funktioniert das da immer so?
Viele Filme finden sich im Freizeitpark wieder. Interessant finde ich, wird es dann, wenn es auch umgekehrt funktioniert. Wenn man sich Fluch der Karibik, Pirates of the Caribbean anguckt, das war zuerst ein Ride, ein Karussell, wenn man so will, eine Wasserbahn in einem Disney-Freizeitpark. Und daraufhin hat Gore Verbinski dieses Motiv genommen und einen Film daraus gemacht mit einer grandiosen Hauptfigur Johnny Depp und hat sozusagen das Merchandising wieder zurückgeholt auf die Leinwand. Und das war auch ein großer Spaß für die Cineastengemeinde zu sagen, ja, es geht eben auch, ist keine Einbahnstraße, es geht auch einen anderen Weg rum. Aber was dann passiert, ist wie bei all diesen Dingen, drei Teile funktionieren, Teil 4 und Teil 5 werden wieder Teil dieser Vermarktungsmaschinerie und verlieren sozusagen ihren besonderen Touch.
Disney ist ja nun wahnsinnig erfolgreich. Kann man Erfolg wirklich vorhersagen? Kann Disney das? Normalerweise sagt man ja, das geht nicht.
Ich würde auch sagen, das geht nicht, aber die Zutaten bei diesen Disney-Filmen sind denkbar günstig. Es ist ein Familienfilm, er kommt in der Regel zur Weihnachtszeit in die Kinos, er hat Musikelemente, Tanz, frohe Farben. Also es gibt sehr viel Argumente dafür und sehr wenig dagegen. Dennoch ist es auch bei Disney natürlich so gewesen, dass Filme absolute Flops waren. Da gab es beispielsweise den Film Taran und der Zauberkessel von 1985. Der hat nur die Hälfte seiner Produktionskosten eingespielt. 22 Millionen Dollar immerhin, aber eben nur die Hälfte. Und war eigentlich ein Film, der Innovationen weitertragen sollte, nämlich nach Tron, der komplett im Computer entstanden war, der erste Animationsfilm, der computergenerierte Elemente mit sich geführt hat. Noch schlimmer, der Schatzplanet von 2002, eine freie Verfilmung nach dem Roman Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson, der führte sogar dazu, dass die Zeichentrickabteilung kurzzeitig komplett geschlossen wurde, weil er so wenig Geld eingespielt hat. Und man dachte, man könnte mit geringerem Aufwand computeranimierte Filme produzieren und damit eben einen größeren Gewinn generieren. Interessanterweise, nur als in Klammern, John Lasseter, der ja bei Pixar Toy Story gemacht hatte, also den ersten kompletten computeranimierten Zeichentrickfilm, der hat, als Pixar dann von Disney übernommen wurde, das Zeichentrickstudio wieder aufgemacht und einen der schönsten Zeichentrickfilme, nämlich Winnie Pooh, da realisiert. Also es geht immer hin und her und ich glaube auch jetzt, die letzten 5, 8 Filme waren rein im Computer, dass es wieder irgendwann einen gezeichneten Film geben wird.
Vielen Dank, Ulrich Sonnenschein. Und damit zurück zum Original, zu Hans Christian Andersen, die Schneekönigin. Der kleine Kai hat die Schneekönigin gesehen und Splitter eines Zauberspiegels in Herz und Auge bekommen. Sein Herz wird zu einem Eisklumpen und er kann schön und hässlich nicht mehr auseinanderhalten. Er läuft seiner Familie und seiner Schwester Gerda davon und trifft die Schneekönigin wieder.
Die Schneeflocken wurden größer und größer. Zuletzt sahen sie aus wie große weiße Hühner und auf einmal sprangen sie zur Seite, der große Schlitten hielt und die Person, die ihn fuhr, erhob sich. Der Pelz und die Mütze waren ganz und gar von Schnee. Es war eine Dame, hoch und schlank, glänzend weiß. Es war die Schneekönigin. »Wir sind gut gefahren«, sagte sie, »aber wer wird wohl frieren? Krieche in meinen Pelz.« Und sie setzte ihn neben sich in den Schlitten und schlug den Pelz um ihn. Es war, als versänke er in einem Schneetreiben. »Friert dich noch?« fragte sie und küsste ihn auf die Stirn. Oh, das war kälter als Eis. Das ging ihm gerade hinein bis ins Herz, welches ja schon zur Hälfte ein Eisklumpen war. Es war, als sollte er sterben, aber nur einen Augenblick. Dann tat es ihm recht wohl. Er spürte nichts mehr von der Kälte ringsumher. »Meinen Schlitten! Vergiss nicht meinen Schlitten!« Daran dachte er zuerst, und der wurde an einem der weißen Hühnchen festgebunden, und dieses flog hinterher mit dem Schlitten auf dem Rücken. Die Schneekönigin küsste Kai nochmals, und da hatte er die kleine Gerda, die Großmutter und alle daheim vergessen.
Die Schneekönigin, die Vorlage für den Film Die Eiskönigin, aber von der Vorlage hat sich Disney weit entfernt. Keine Kindheit und Jugend ohne Disney, zumindest in der westlichen Welt. Wir sind alle mit Mickey Maus und Co. groß geworden. Wie sehr uns die Figuren und Vorbilder aus unserer Kindheit prägen, darauf kommen wir noch zu sprechen. Walt Disney war ein Perfektionist und dieser Geist bestimmt noch immer den ganzen Konzern. Wer bei Disney arbeiten will, der muss äußerst diszipliniert sein. In den Freizeitparks herrscht die perfekte Illusion. Man bewegt sich in einer Traumwelt, die durch nichts zerstört werden soll. Es gibt die schöne Geschichte, dass Walt Disney gezählt hat, wie viele Schritte er gehen kann, während er einen Hotdog verspeist. Das waren 25 und heute stehen in genau diesem Abstand zur Würstchenbude die Abfalleimer in Disney World. Der Besucher muss sich keine Gedanken machen, es ist alles durchdacht. Wir sprechen heute ja von der Entwicklung, die Disney-Figuren durchgemacht haben, weil das Geschwisterpaar Elsa und Anna in Die Eiskönigin ein etwas anderes Frauenbild vermittelt. Jetzt schauen wir mal zurück. Mario Scala erinnert an die frühen Disney-Produktionen.
Walt Disney starb im Dezember 1966. Doch vorher produzierte er noch den Film, der sein letzter und in Deutschland populärster war.
Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg.
Das Dschungelbuch um den kleinen jungen Mowgli und seine Ersatzeltern, den Bären Baloo und den Panther Bagheera, verkörperte alles, was die Marke Disney damals auszeichnete. Eine Kombination aus Abenteuer, Spannung, eingängigen Songs, Komik und viel kindlichem Gefühl. Für Kinderaugen sind die Filme richtig spannend und packend. Ein kleiner Junge findet sich alleine, ohne Eltern und ohne Schutz im Dschungel wieder. Ein allgemein gefürchteter Tiger will ihn fressen. Und die Schlussszene, in der sich der Tiger Shere Khan auf Mowgli stürzt, mit Gewitter, dunklen Wolken und Blitzen im Hintergrund, ist dramatisch inszeniert. Aber sie ist eben nicht dramatisch überinszeniert, sondern so temperiert, dass der Schrecken nicht zu groß und die Rettung nicht weit ist. Eine fröhliche Bande von Geiern verkündet die Werte der Disney Company, die auch Mowgli aus der Patsche helfen.
Seid zur Freundschaft bereit, wir sind Freunde für alle Zeit.
Beste Freunde in kindgerechter Umgebung. Für diese Mixtur stand der Name Disney seit dem ersten animierten Langfilm Schneewittchen von 1937. Pinocchio, Dumbo oder Bambi folgten in den 40er Jahren. Cinderella, Alice im Wunderland, Peter Pan in den 50ern. 101 Dalmatiner oder der kombinierte Real-Animationsfilm Mary Poppins in den 60ern. Die Geschichten wurden handgezeichnet und dann fotografiert. Für alle Filme existierten literarische Vorlagen. Die Geschichten waren bekannt, durch Medien wie Buch, Schallplatte oder Comic verbreitet. Disney brachte sie ins Medium Bewegtbild und malte gerade die fantastischen Elemente in kinematografischer Länge aus.
Also hört, denkt euch mal was Feines aus.
Irgendetwas Feines aus?
Aha.
Was der Weihnachtsmann uns bringen kann?
Ja, passt mal auf, so geht's rauf. Wer mich jetzt wohl kriegt?
Wie er fliegt und sich biegt und sich wiegt.
Fliegt, biegt und wiegt. Dieser schöne Reim aus Peter Pan macht unmissverständlich klar, dass hier niemand überfordert werden soll. Peter Pans Flugstunden, das Kaninchenloch, durch das Alice ins Wunderland fällt. Das, was Kinder sich bislang nur ausmalen konnten, findet sich nun in Animationsbilder übersetzt auf der Leinwand wieder. Später, ab den 80er Jahren, mit Ariel die Meerjungfrau oder König der Löwen, findet sich dann auch das, was Kinder sich bislang nicht vorstellen konnten. Der Lion King war der erste Film ohne bekannte Vorlage. Seit Ariel dominiert die Computeranimation und eröffnet ganz neue fantastische Dimensionen. Und mit den Konkurrenten DreamWorks, Pixar oder Marvel steht Disney in einem ständigen Überbietungswettbewerb. Und alle zusammen zielen nicht mehr nur auf die Kinderfantasie, sondern wollen die ganze Familie erreichen und machen dann Mami und Papi so viele ästhetische Angebote, dass die Kids nicht selten angsterfüllt aus dem Kino rennen. Die Disney-Filme aus den 40er bis 60er Jahren jedoch sind Klassiker des kindgerechten Animationsfilms. Oder mit einem Wort gesagt, sie sind
Hey,
supercalifragilisticexpialidocious. Dieses Wort klingt durch und durch furchtbar weinsynthetisch. Wer es laut genug aufsagt, schenkt klug und fast prophetisch.
Der Erfolg von Disney ist ungebrochen. Das Imperium hat sich nicht nur mit der Star Wars-Familie vergrößert. Disney hat in den letzten Jahren einige Konkurrenten geschluckt und damit den eigenen Fundus enorm erweitert, aus dem nun für den Streaming-Kanal Disney Plus geschöpft werden kann. Schauen wir uns die Machart der Erfolgsgeschichten bei Disney genauer an. Mit Professor Jörn Precht, Dozent für Drehbuch und Dramaturgie an der Hochschule der Medien in Stuttgart, hat selber Drehbücher geschrieben, zum Beispiel für Soko Stuttgart oder auch Patsy. Schönen guten Abend, Herr Professor Precht.
Guten Abend.
Von Dschungelbuch bis Cinderella bis König der Löwen, von den Klassikern haben wir gerade gehört. Viele legt Disney neu auf oder bringt Fortsetzungen. Warum macht Disney das?
Ja, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist ein rein technischer. Es gibt einfach technisch die Möglichkeit, etwas heutzutage wesentlich realistischer darzustellen durch die 3D-Animationen. Wir haben einen fast naturalistischen Look. Und das sind auch die geänderten Sehgewohnheiten bei den Kindern, bei den Jugendlichen, die sowas dann erwarten, die auch eine gewisse Brillanz erwarten, was das Bild betrifft. Das ist das eine, es ist technisch viel mehr möglich. Das andere ist, dass wir anders die Stories erzählen. Es gibt zwar immer noch die klassische Heldenreise, wie wir das nennen, oder auch das Dreiakt-Paradigma. Das wird weiterhin verwendet, aber man erkennt doch eine Tendenz dazu, dass die Figuren etwas komplexer werden.
Das müssen wir uns genauer anschauen. Wie entsteht denn eine erfolgreiche Geschichte? Gibt es da so eine Formel?
Ja, es gibt tatsächlich natürlich den Versuch, eine Formel zu finden. Wenn man die dann in letzter Konsequenz gefunden hätte, würde man natürlich nur noch gleichartige und immer gleich erfolgreiche Geschichten produzieren. Aber es gibt im Grunde genommen zwei wichtige Storytelling-Modelle, die in Hollywood immer wieder verwendet werden. Das eine ist die Reise des Helden. Das basiert auf den Erkenntnissen des Joseph Campbell. Das hat er schon am Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden. Der hat sich mit Märchen hauptsächlich beschäftigt und hat gemerkt, dass wir Menschen Geschichten immer nach einem bestimmten System erzählen. Und das ist ein kreisförmiges Modell. Da steigt die Figur in die tiefste Nacht herab und kommt dann nachher wieder gestärkt durch diese Abenteuergeschichte mit einem Elixier. Mhm. Das sind diese ganzen Abenteuergeschichten, die Aventüren. Abenteuergeschichten sind dann natürlich auch Harry Potter und Krieg der Sterne. Das ist ein bisschen, wo jemand in eine exotische Welt muss, um eine Aufgabe zu bestehen.
Genau, sich da bewähren muss. Und die andere Art?
Das andere Storytelling-Modell funktioniert dann sogar besser für auch modernere Geschichten. Das ist das Dreiakt-Paradigma nach Sid Field. Ganz grob gesagt kann man sagen, es sind drei Akte, in denen die Hauptfigur sich bewähren muss. Im ersten Akt wird der Hauptfigur klar, was ihr Ziel ist. Also sie muss filmisch ein Ziel haben, sonst haben wir den Handlungsspielraum der Geschichte nicht definiert und haben keine spannende Frage für den langen zweiten Akt. Also die Hauptfigur will etwas erreichen und dabei hat sie Schwierigkeiten. Meistens müssen wir die Hauptfigur sogar zwingen, sich auf die Abenteuerreise zu begeben. Das hat einfach Identifikationsgründe. Wir selber wollen ja auch nicht freiwillig unsere Komfortzone verlassen und uns unser Leben riskieren oder sowas. Deshalb, wir zwingen die Hauptfigur auf die Heldenreise. Die Hauptfigur hat ein Ziel. Dieses Ziel kennt die Figur. Und dann sollte in dem Film noch etwas passieren, das ist jetzt etwas gemein. Sid Field, der dieses Dreiakt-Paradigma entdeckt hat, beziehungsweise erforscht hat, sagt, be mean to your characters, seien sie gemein zu ihrer Hauptfigur, sonst denkt das Publikum nicht, dass die Geschichte relevant ist. Es muss also eine Katastrophe passieren. Es muss das Schlimmste passieren, was wir uns für diese Hauptfigur vorstellen können. Mhm. Und dann gibt es noch eine dritte Dimension, die soll ein bisschen für Tiefe sorgen. Das ist, was die Figur wirklich braucht, was sie an ihrem Charakter ändern muss, welches Charakterdefizit sie überwinden muss, was sie praktisch durch diese Katastrophe lernt. Wenn ich es böse formulieren würde, würde ich sagen, so ein Standardfilm Nach der Standarddramaturgie ist eine Psychotherapie für die Hauptfigur in 90 Minuten, die immer funktioniert. Also das, was wir im Leben nicht hinbekommen, dass wir unsere größten Ängste überwinden oder sowas, von der Hauptfigur verlangen wir das immer. Das hat natürlich etwas Formelhaftes. Und wenn man immer nur ein Charakterdefizit hat, was die Hauptfigur dann überwindet, so dieses klassische, was habe ich denn aus meiner Katastrophe gelernt, das ist natürlich etwas eindimensional. Und davon geht man heute immer weiter weg.
Aber das klingt jetzt tatsächlich so wie die Anweisung zu dem Disney-Film, den wir auch jetzt hier gerade besprechen, die Eiskönigin. Da kommt das ja alles perfekt drin vor. Und Disney überlässt ja da auch wirklich nichts dem Zufall. Alle Zielgruppen sollen irgendwie angesprochen werden. Das heißt, es gibt heute gar nicht mehr so einen Drehbuchautor, sondern es ist immer Teamwork, wo dann auch das Marketing ein Wörtchen mitzureden hat?
Ja, das ist es. Also Teamwork ist es auf jeden Fall, was aber auch nicht schlecht ist. Und Marketingaspekte sind auch mit drin. Also dass zum Beispiel jetzt bei Star Wars eine asiatische Figur auftaucht, hat weniger mit Political Correctness zu tun, vielleicht auch, aber weniger damit, sondern damit man einen bestimmten Markt bedient. Also dass man einen mexikanischen Star hat, dass man einen Star für den asiatischen Markt hat, das hat einfach mit Märkten zu tun, die man abgreifen möchte, die dann auf das Storytelling auch Einfluss nehmen. Aber die Schneekönigin, also
Die Eiskönigin,
genau, ja, ich bin hier schon eher an der Märchenvorlage. Die Eiskönigin ist ein bisschen auch eine Ausnahme, weil man hat da versucht, als Drehbuchteam zu finden, wer denn da jetzt was lernt und das möglichst formelhaft zu machen und fast moralinsauer versucht, eine Wandlung hinzubekommen. Und dann sind eigentlich die Komponisten des Films, also Kristen Anderson Lopez und ihr Mann Robert Lopez, die waren schon genervt dadurch, dass sie ständig die Musik umschreiben mussten, weil die Autoren mit dem Drehbuch nicht zurechtgekommen sind. Und die haben dann beschlossen, sie schreiben einen Song, wo es darum geht, dass man sich von dem Perfektionsdruck einfach losmacht und eine Figur sich nicht dafür entschuldigt, was sie macht. Und dafür haben sie dann letztlich nicht nur einen Grammy und einen Oscar gewonnen, sondern haben auch die Story beeinflusst. Und diese komplexere Heldin, die ist sehr beliebt bei den Kindern. Also die Figur hat ihre Tiefen und ist nicht nur positiv. Und diese komplexen Figuren, denen man auch ihre Schwächen und ihre Macken lässt, die kommen wirklich sehr gut auch bei Kindern an.
Ja, absolut. Was das bei den Kindern bewirkt, darüber sprechen wir gleich hier noch in HR2 Kultur der Tag. Vielen Dank, Professor Jan Precht, über die Formel für einen erfolgreichen Film. Auch bei Andersen gibt es ein Happy End. Gerda sucht ihren Bruder überall. Sie erfährt schließlich, dass er bei der Schneekönigin wohnt und geht dorthin. Die böse Frau ist nicht da.
Da geschah es, dass die kleine Gerda durch das große Tor in das Schloss trat. Hier herrschten schneidende Winde, als ob sie schlafen wollten. Und sie trat in die großen, leeren, kalten Säle hinein. Da erblickte sie Kai. Sie erkannte ihn, flog ihm um den Hals, hielt ihn so fest und rief: »Kai, lieber kleiner Kai, da habe ich dich endlich gefunden!« Aber er saß still, steif und kalt. Da weinte die kleine Gerda, heiße Tränen. Die fielen auf seine Brust. Sie drangen in sein Herz. Sie tauten den Eisklumpen auf und verzehrten das kleine Spiegelstück darin. Er betrachtete sie, und sie sang: »Rosen, die blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen.« Da brach Kai in Tränen aus. Er weinte so, dass das Spiegelkörnchen aus dem Auge schwamm. Nun erkannte er sie und jubelte: »Gerda, liebe kleine Gerda, wo bist du doch so lange gewesen? Und wo bin ich gewesen?« Und er blickte rings um sich her. »Wie kalt ist es hier? Wie ist es hier weit und leer?« Und er klammerte sich an Gerda an, und sie lachte und weinte vor Freuden. Und als sie müde waren und sich niederlegten, lagen sie in den Buchstaben, von denen die Schneekönigin gesagt hatte, dass er sie ausfindig machen solle, dann wäre er sein eigener Herr. Und sie wolle ihm die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe geben. Und Gerda küsste seine Wangen, und sie wurden blühend. Sie küsste seine Augen, und sie leuchteten gleich den ihrigen. Sie küsste seine Hände und Füße, und er war gesund und munter. Die Schneekönigin mochte nun nach Hause kommen. Sein Freibrief stand da, mit glänzenden Eisstücken geschrieben.
Happy End bei der Schneekönigin. Eigentlich waren es, wir haben das gerade gehört, die Komponisten, die dafür gesorgt haben, dass Elsa und Anna so ganz anders wurden in Frozen, die Eiskönigin, als ursprünglich geplant. Das war der Song Let It Go, der die Autoren dazu brachte, die Geschichte ganz anders zu denken. Denn ursprünglich war Elsa konzipiert als verängstigtes Mädchen, das darum ringt, ihre Kräfte zu kontrollieren und als Gegenspielerin zu ihrer Schwester Anna. Aber Let It Go hat alles verändert. Und umgesetzt hat das dann die Regisseurin Jennifer Lee, die mit der Eiskönigin zu einer der erfolgreichsten Frauen in Hollywood wurde. 2014 bekam auch sie den Oscar für die Eiskönigin, völlig unverfroren, einen Oscar für den besten animierten Spielfilm. Sie war die erste Regisseurin eines Disney-Films. Daniel Donat hat sie sich genauer angeschaut.
Sie ist mit Disney-Filmen aufgewachsen. Vor allem Cinderella, das Märchen von Aschenputtel, habe ihr durch die Schulzeit geholfen. In der Mittelschule wurde sie wegen ihres Aussehens gehänselt und gemobbt. Pummelig sei sie damals gewesen, ihre Klamotten häufig schmutzig. In dem Märchen fand sie eine wichtige Stütze.
Aschenputtel wurde, wenn man so will, heftig gemobbt. Und das ist ein Teil dessen, was Märchenfiguren tun. Sie durchleiden einige der menschlichen Probleme für dich.
Sagt Jennifer Lee, 48 Jahre alt und Regisseurin des Disney-Kassenschlagers Die Eiskönigin. Das einstige schüchterne Mädchen von Rhode Island zählt mittlerweile zu den mächtigsten Menschen Hollywoods. Ihre Geschichte ist eine echte Erfolgsstory. Lee hat länger im Verlagswesen gearbeitet. Doch ihr wahrer Traum ist schon immer das Filmemachen. Und so entschließt sie sich im Alter von 30 Jahren, Film zu studieren. 2011 beginnt dann ihre Karriere bei Walt Disney mit 40 Jahren. Bereits ein Jahr später kommt sie ins Eiskönigin-Team. Kurz darauf steigt sie zur Co-Regisseurin auf und führt gemeinsam mit dem Disney-Veteran Chris Buck die Regie. Lee ist die erste Frau am Ruder eines Disney-Animationsfilms. Eine Frau, die sich schließlich trauen wird, das Eiskönigin-Drehbuch radikal umzukrempeln. Die ursprüngliche Eiskönigin war als Schurkin und Bösewicht dargestellt. Doch der neue Song zum Film zeichnet Elsa eher als zweifelnde, mit sich hadernde Person, mit der man sich besser identifizieren kann. Als Lee den Text hört, entschließt sie sich zu handeln.
Das Lied war so mächtig, es löste bei uns eine große Diskussion aus. Wir empfanden eine Sympathie für sie und so musste ich den Film umschreiben.
Trotz ihrer Liebe zu Disney war es ausgerechnet Jennifer Lee, die die typischen Rollenbilder der Disney-Filme in Frage stellte.
Wir haben darüber gesprochen, dass es nicht das Leben ist, was wir leben. Wir wollen Charaktere erschaffen, mit denen man sich identifizieren kann. Märchen sind zwar zeitlos, aber sie sind nicht zu 100% zeitlos.
Lee bricht mit weiblichen Märchenfiguren, die im Schatten ihrer Männer stehen. Das entspreche nicht mehr der Realität. Sie selber wurde von ihrer Mutter in den 70er Jahren alleine aufgezogen und sei unabhängig gewesen. Um für ihre beiden Töchter sorgen zu können, musste ihre Mutter zwei Jobs nachgehen. So wirkt sich Lees persönliche Geschichte auch auf das Drehbuch und die Charaktere der Eiskönigin aus. Ihre ältere Schwester und sie haben ein enges Verhältnis, ähnlich wie Anna und Elsa.
Ich habe sie in gewisser Weise angebetet und bin ihr gefolgt. Als wir aufwuchsen, waren wir oft allein. Wir waren das, was man Schlüsselkinder nennt. Wir hatten unseren eigenen Hausschlüssel und kümmerten uns um uns selbst.
Als Lee mit 20 Jahren den plötzlichen Tod ihres Freundes verkraften musste, stand ihr vor allem ihre große Schwester zur Seite. Im wahren Leben fühle sie sich eh ein bisschen wie Elsas kleine Schwester Anna.
Ich bin ein bisschen ungeschickt. Ich bin nicht die anmutigste Person. Manchmal handle ich, bevor ich denke. All die Dinge, die Anna so menschlich machen.
Dass Lee noch heute eher zurückhaltend ist, kann man sich bei ihrem Erfolg kaum vorstellen. 2014 erhielt sie für Die Eiskönigin den Oscar als besten Animationsfilm. Laut CNN ist sie die einzige weibliche Regisseurin, deren Film mehr als $1 Milliarde eingespielt hat. Im vergangenen Jahr wurde Lee als erste Frau Kreativchefin bei Walt Disney. Der Vorgänger John Lasseter musste gehen, nachdem ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Dass sich Disney unter Lee verändern wird, steht für die Regisseurin außer Frage. Sie wünscht sich mehr Frauen in der Regie, denn Talent habe für sie weder eine Ethnie noch ein Geschlecht.
Jennifer Lee, die Regisseurin von Der Eiskönigin. Und da treffen wir eben nicht auf das typische Rollenbild. Dr. Maya Götz ist Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für Jugend- und Bildungsfernsehen und auch vom Prix Jeunesse. Schönen guten Abend, Frau Dr. Götz.
Schönen guten Abend.
Sie haben Tausende von Filmen für Kinder und Jugendliche gesehen. Wie funktioniert das denn mit den Vorbildern? Womit identifizieren sich die jungen Zuschauer?
Sie nehmen vor allen Dingen Figuren, wo sie ihre eigenen Werte wiederfinden, wo sie auch etwas wiederentdecken, was sie selber kennen. In erster Linie unterscheidet sich zwischen Junge und Mädchen. Also wir haben ganz oft das Mädchen, Mädchen suchen und Jungen, Jungen. Und dann gibt es jeweils so eine Gruppe von Mädchen, die Jungen suchen und Jungen, die Mädchen suchen.
Also da kann es durchaus hin und her gehen. Es muss nicht immer nur Mädchen guckt nach Mädchen sein, sondern Mädchen können auch mal sich an einem Jungen orientieren.
Ja, das geht schon. Das geht in beide Richtungen. Trotzdem ist Gender schon die deutlichste Unterscheidung. Also wir haben ganz, ganz viele Mädchen, die vor allen Dingen mit den Mädchen- und Frauenfiguren mitgehen, so denn welche da sind.
Was ist denn nun der Unterschied zwischen dem, was in Filmen für die Mädchen überhaupt angeboten wird und dem, was für die Jungs angeboten wird?
Wir haben zum einen haben wir natürlich schon mal etwas mehr Mädchenfiguren, Mädchenfiguren, als wir früher hatten. Trotzdem, im Hollywood-Bereich liegen wir immer noch bei 2:8 in den Hauptrollen. Also wir haben deutlich weniger weibliche Hauptfiguren als männliche. Mittlerweile nähert sich das ein bisschen an. Wir sind jetzt bei 1:2 oder 1:3. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Und dann sieht man aber auch im Detail nochmal große Unterschiede. Zum Beispiel Frauenfiguren müssen dann doch immer perfekt sein. Die dürfen sich mal verlieben und dann machen sie auch Fehler. Aber eigentlich sind sie perfekt. Sie organisieren, sie kümmern sich um andere, sie handeln ethisch, moralisch und sie sehen super perfekt aus und sind super, super schlank.
Das haben wir jetzt auch wieder in der Eiskönigin. Also gerade diese Wespentaille, die riesengroßen Augen, die in die Welt schauen, so ein bisschen unschuldig und suchend. Würden Sie aber trotzdem sagen, dass da ein feministischeres Bild schon vertreten wird in der Eiskönigin?
Auf jeden Fall. Das geht sehr viel mehr von typischen Momenten weiblicher Sozialisation aus. Wir haben es ja eben auch sehr schön gehört. Das eigene Gefühl, Geschichten, wie ich selber zum Beispiel die Schwestern liebe, das ist etwas, was für Kinder bisher kaum erzählt wurde. Und das kann so unendlich stark sein. Also es ist toll, dass es diesen Film in dieser Form gab. Oder eben auch, dass eine junge Frau, ein Mädchen sich mit ihren inneren Kräften auseinandersetzt und merkt, wie sie dann manchmal auch überwältigt ist von ihren Emotionen oder von dem, was in ihr ist. Das sind alles Dinge, die ganz, ganz typisch für Mädchen auch sind. Und gleichzeitig haben wir aber immer noch dieses Äußere, was extrem stereotyp an bestimmten Schönheitsidealen orientiert ist und Mädchen sehr unter Druck setzt.
Also diese Barbie-Puppenfigur setzt die Mädchen unter Druck. Warum traut sich keiner, da vielfältigere Frauenbilder zu zeigen?
Uns fehlen zum einen die Vorbilder. Also eins der Argumente ist immer, aber die Kinder wollen das, dann haben wir das gemessen. Nein, sie wollen das nicht. Die wollen im Prinzip eher einen geraden oder einen natürlichen Körper haben. Gerade die Jungs, die haben Probleme auch mit diesem sehr hypersexualisierten Bild. Dann haben sie das Gefühl, nee, das kann dann international nicht erfolgreich sein, weil wir schlicht und ergreifend keine Gegenbilder haben. Denn auch bei erwachsenen Frauen, auch im realen Fernsehen, werden sie kaum Frauen über 65 zum Beispiel finden. Die gibt es in unserer Gesellschaft nämlich nicht.
Höchstens als Oma, Fernsehen. Oder?
Ja, ganz selten. Aber und selbst dann folgen sie bestimmten Schönheitsidealen. Das heißt, so diese Vielfältigkeit von Frauen, die wir von Frauenkörpern, von Frauengesichtern, von Frauennasen, die haben wir einfach in den Medien nicht.
Jetzt haben wir ja gehört, Jennifer Lee hat sich immerhin getraut, auch ihre eigene Erfahrung, die positive mit ihrer eigenen Schwester, da filmisch umzusetzen. Erzählen Frauen grundsätzlich anders?
Das konnten wir mittlerweile nachweisen, ja. Zunächst erstmal setzen sie viel mehr Frauen ein, also in den Hauptrollen, aber auch in den Nebenrollen. Ganz gezielt werden dort eben nicht nur Männer gezeigt, das ist nämlich der Normalfall schon mal gesehen. Bei Nemo, findet Nemo, der ganze Ozean besteht im Prinzip nur aus Männern. Also es sind immer männliche Stimmen mit einer Ausnahme. Also das sind so Dinge, die einfach passiert sind. Und hier ist wirklich ein Unterschied schon zu sehen. Also in dem Augenblick, wenn eine Frau in der Redaktion, in dem Erfinden des Stoffes oder eben vor allem in der Produktion sitzt, dann verändert sich das schon. Es sind aber auch andere Inhalte. Sie erzählen andere Lösungsmodelle, sie erzählen andere Themen und sie setzen Frauen einfach nochmal in ganz andere, vielfältigere Rollen.
Sie haben das vorhin gesagt, dass Mädchen sich oft defizitär erleben in diesem Bild, was ihnen der Film präsentiert. Also sie haben noch nicht diese Wespentaille zum Beispiel. Wie ist denn das für Jungs? Was für ein Rollenmodell wird denen geboten?
Bei den Jung haben wir erstmal sehr viel vielfältiger. Also wir haben Superhelden, wir haben aber auch ganz viele Untendurchhelden. Das heißt, wie ein Bart Simpson oder ein SpongeBob oder ein Garfield. Die machen im Prinzip alles falsch, beabsichtigt oder nicht, und sind trotzdem immer die coolen Socken. Also hier haben wir den Held, ist wirklich der Anti-Held. Und das ist im Moment auch das Beliebteste bei Jungen, die dort eben auch eine Entlastung finden. Aber genau das wäre zum Beispiel etwas, was für Mädchen auch ganz toll wäre, aber das bieten wir ihnen nicht an.
Aber es geht so ein bisschen in die Richtung zumindest mit Frozen, mit der Eiskönigin. Die Geschichte funktioniert, so viel können wir sagen. Ist sie aus medienpädagogischer Sicht gut?
Das kann ich nicht sagen. Ich habe es leider noch nicht gesehen.
Den ersten Teil haben Sie aber gesehen.
Den ersten habe ich gesehen. Von der Geschichte her fantastisch gemacht, auch dramaturgisch gut gemacht. Immer wieder Entlastungsmomente reingegeben, viel Humor, viele sehr schöne romantische, fantasieöffnende Momente. Nur die Körperlichkeit, gerade von Elsa, wenn sie dann ihren Catwalk geht, wo man sagen muss, das ist etwas, das müssen wir Mädchen einfach nicht überstülpen.
Dr. Maya Götz, Medienpädagogin und Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für Jugend- und Bildungsfernsehen. Herzlichen Dank. HR2 Kultur der Tag. Sau cool statt zuckersüß. Die Eiskönigin kommt. Vielleicht kommen Sie ja auch zur Eiskönigin. Die ersten Kritiken fallen recht positiv aus. Und mit dem Wissen darum, wie sehr wir immer noch in Rollenklischees verhaftet sind, guckt man dann vielleicht ja auch ein bisschen anders. Let it go. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend. Und wenn Sie die Sendung oder einen anderen Tag hören wollen, dann gehen Sie einfach auf hr2.de. Da finden Sie den Podcast und den auch in der ARD-Audio-App.